Und diese Effizienzen synergistisch zu nutzen, ist, glaube ich, einer der Geheimnisse. Insgesamt hatten wir knapp 100 Angestellte, nicht alles Vollkräfte, aber 100 Menschen, die bei uns auf dem Ticker standen.
So ein Zentrum, wie ihr damals hattet, heute kostet dann, wenn man es voll ausstattet, zwischen...
So geht ambulant. Der Podcast, in dem Praktiker zeigen, wie ambulante Versorgung wirklich funktioniert.
Die Zeit steht im Nenner. Das ist wichtig, um auch wirtschaftlich arbeiten zu können am Ende. Mhm. Also wenn man einen Eingriff, eine Operation mehr am Tag schafft, ja, das ist dann förderlich. Mhm. Und nun weiß ich ja, dass du sehr prozessorientiert auch immer denkst. Welche Rolle hat denn das bei der Neubauplanung oder bei der neuen OP-Zentrumsplanung gespielt?
Ja, eine Riesenrolle. Also, wichtig war immer, dass die Prozesse klar definiert sind, dass sie eine klare räumliche Zuordnung haben und eine klare zeitliche Zuordnung haben. Also, wenn ich irgendeinen Prozess starte, muss vorher klar sein, dass alle Prozesskomponenten funktionieren. Ressourcen, personelle Situationen, Instrumente, dass die klar definiert vor zur Verfügung stand, damit nirgendwo in dieser Perlenkette zu einem Riss kommt und eine Murmel rausfällt. Das ist ein ganz klarer Punkt. Dazu muss ich klare Vorstellungen haben, das klar aufschreiben und definieren, wer für was zuständig ist und wann was abzulaufen hat. Und zwar immer gleich. Ausnahmen gibt es, die müssen definiert werden. Und nur so kann ich die Prozesse außerhalb der OP, außerhalb der reinen Schnittnahtzeit, für die der Operateur selbst und allein verantwortlich ist, beeinflussen. Also, wenn ich sage, ich habe morgens jetzt 5 Arthroskopien geplant, dann ist in jedem Fall wichtig, dass man früh anfängt, dass eine Disziplin ist und dass alle in dem Moment wirklich fokussiert sind auf den Eingriff. Ist der Eingriff zu Ende, ist unser Credo gewesen, besonders viel Personal im Saal zu haben, um den Wechsel, also die Zeit, in der man nichts erwirtschaftet, von der Naht bis zum nächsten Schnitt möglichst zu komprimieren, die Dinge ganz knallhart auf diese Zeit zu sehen. Weil da im OP ist dann, wenn die OP läuft, wieder eigentlich mehr Entspannung, weil Traffic ist im Wechsel viel, viel wichtiger. Und diese Prozesse so abzustimmen, da geht es ja manchmal, kann ich schon reinfahren, ist der Saal gedeckt, wie ist das? Diese Abstimmung des Teams, wobei unser Vorteil vielleicht daran lag, dass wir nicht ein eigenes und ein fremdes Team da hatten, sondern es war ja alles unser Team. Also es gab auch nie eine Trennung der Abteilungen Anästhesie, OP-Personal. Das war immer eins. Man hat sich gegenseitig geholfen. Das war auch der Anästhesist hat mal Material angegeben, was im Krankenhaus undenkbar war. Oder dass die Anästhesieschwester eine Naht angibt im OP. Das ist nicht üblich gewesen. Das war bei uns selbstverständlich. Und dadurch hat man wiederum Effizienzen gestalten. Also man konnte teilweise auch bei einer langen Operation, ich sag mal, einem plastischen Eingriff, konnte man auch ohne Springer arbeiten, weil da hat der Anästhesist in einer langweiligen, stundenlangen plastischen Operation, also anspruchslos, narkosetechnisch, nur lange dauernd, konnte man den Springer rausziehen, der konnte schon wieder Sachen packen. Und diese Effizienzen synergistisch zu nutzen, ist, glaube ich, einer der Geheimnisse. Dazu muss man aber den Daumen auf allen Funktionen haben, also wie ein OP-Koordinator heute in einem Krankenhaus, was besonders gut läuft, wenn der auch Zugriff auf beide Teams hat. Das haben wir häufig in Krankenhäusern gesehen, dass er vielleicht für die Anästhesie zuständig war, aber für beide Bereiche zuständig, dass er auch diesen Teamgedanken, die Verzahnung der kleinen Handreichungen, geht nicht um die OP-Assistenz, geht nicht um Narkose, sondern alles, was dazwischen so liegt, was man mal eben so braucht. Mal einen Lappen anreichen, mal eine Kompresse anreichen, mal einen Patienten zur Seite schieben, mal ein Gerät reinfahren. Das sind Dinge, da muss das Team zusammenwachsen. Und ich glaube, die Effizienz kann man sich nur abholen, wenn das in einer guten Atmosphäre, und da sind immer die Chefs für verantwortlich, gestalten kann.
Welche Berufsgruppen hattet ihr denn da im Team, also Ausbildungsberufe? Was gab es da bei euch?
Also, wir hatten die klassischen Berufe OP-Schwester, Anästhesie-Schwester auch. Aber wir haben im Wesentlichen im OP-Bereich dann mit OTAS gearbeitet und OTAS ausgebildet. Wir waren einer der ganz wenigen Praxen in Nordrhein-Westfalen, die OTAs selber ausgebildet haben. Also wir haben die auf unsere Kosten auf eine Schule geschickt, die haben weiterhin Gehalt bezogen, waren viel weg. Das haben wir uns einfach gegönnt, weil uns war klar, dass wir Leute, die bei uns arbeiten können, die vielleicht mit 40, 50 Operateuren arbeiten können in verschiedenen Fachgebieten, nur selber heranziehen können. Und haben das Invest gemacht und das ist letztendlich total aufgegangen. Alle, die wir ausgebildet haben, bis auf einen, sind bei uns viele Jahre geblieben. Und die Investition in die Schule, die wir ja bezahlen müssen, die Schulkosten, haben sich total ausgezahlt. Dann haben wir ganz viel mit MFAs auch gearbeitet. MFAs, auch im anästhesiologischen Bereich, die wir speziell für uns, für unsere Fähigkeiten super gut ausgebildet haben, sodass wir auch externe Narkosen machen konnten, ohne Fachschwester für Anästhesie, sondern auf uns adaptierte, sehr erfahrene MFAs, die natürlich keine Schockraumerfahrung hatten. Aber das ist auch nicht das, was täglich auf einen zukommt, wenn man irgendwelche Narkosen macht, wie beim Plastik oder so. Sind das 3, 4 gesunde, in der Regel auch gesunde Patienten. Und damit haben wir sehr gut gearbeitet. Und dann haben wir weiter noch ausgebildet im Bereich der Verwaltung. Also medizinische Fachangestellte ist sowieso klar, Rezeption auch im OP-Bereich, aber auch Kauffrau im Gesundheitswesen, Kaufmann im Gesundheitswesen. Unsere IV-Abteilung hatte eine eigene Abrechnungsabteilung, also haben 4, 5 Leute gearbeitet und da haben wir auch Leute ausgebildet im Bereich. Also das war auch, glaube ich, das einzige OP-Zentrum, was so einen kaufmännischen Bereich ausgebildet hat. Partner Achim Bertram hatte sich speziell darum gekümmert. Der kam aus einer Unternehmerfamilie und der kannte sich da ein bisschen aus. Und ja, so haben wir es dann gestartet. Wir haben insgesamt 37 Leute in den Jahren da ausgebildet und qualifiziert. Einige haben auch Studiengänge absolviert während unserer Zeit und haben dann eine gesamte Abteilung aufgebaut. Und jetzt in der Zeit danach habe ich noch Kontakt zu denen. Und es ist immer schön zu gucken, was aus denen so geworden ist.
Was hattet ihr in Spitzenzeiten so an Personal, an Mitarbeiterzahlen fürs OP-Zentrum?
Wir haben ja neben dem OP-Zentrum 4 Säle und der Praxisklinik noch einige Außenstellen gehabt, also mobile Anästhesien gemacht. Und insgesamt hatten wir knapp 100 Angestellte, nicht alles Vollkräfte, aber 100 Menschen, die bei uns auf dem Ticker standen. Und ja, war schon Mitarbeiterfest, war immer was los. Das war schon ein großer Laden, ja.
Das stimmt, das durfte ich auch mal miterleben. Ja. Gerade so in der Zeit nach dem im Studium, dann auch mal bin ich wieder eingeladen worden. Ja. Und es war echt, also schön mit Feuerwerk und Band. Du spielst ja selber auch in der Band mit.
Ja, wir haben eine Praxisband gehabt, das war ganz lustig. Sehr gut.
Und bei der Neubauplanung, dann um da mal drauf zu sprechen zu kommen, du hast dich in die Siebe reingefuchst. Ja. Wo sind die Wände basierend so auf die ganzen Prozesse, die du eben beschrieben hast?
Anfänglich habe ich berichtet, dass ich mit 2 Chirurgen niedergelassen war. Und von denen habe ich natürlich auch so ein bisschen Siebmanagement gelernt. Also das heißt, das muss auf dem Sieb sein. Wenn man so ins Krankenhaus geht, das ist genauso heute noch wie früher, dann sind oft überladene Siebe, auf denen wahnsinnig viel Zeug drauf ist. Ich nehme mal als Beispiel so ein Arthroskopie-Sieb für eine Meniskusoperation. Da sind nicht irgendwie 8 Stanzen drauf, da sind 2 Stanzen drauf, standardmäßig. Aber wir haben so ein Logistiksystem, dass wir alle Instrumente da haben, aber nicht zwingend auf dem Sieb. Das heißt, es muss nicht unnütz investiert werden. Das ist ein großer Invest, wenn auf jedem Sieb auch eventuell alle Instrumente liegen. Aber die müssen schon natürlich für den Eingriff verfügbar sein. Das heißt also, wir haben da eine Logistik entwickelt, wo wir quasi neben dem geplanten Instrumentarium, wo vielleicht 80-90% der Operationen mit durchgeführt werden konnten, immer noch auch einen Instrumentenwagen. Der hieß zum Beispiel entweder Arthroskopie oder Pelviskopie oder Laparoskopie, Zusatzwagen, dort Instrumente hatten, die man schnell eventuell brauchte. Dann war der Springer quasi im Saal und hat quasi direkt diese zusätzlich benötigte Stanze angegeben. Und dadurch haben wir quasi ein schlankes Siebmanagement gehabt. Wenig zum Decken, wenig zum Wegräumen, wenig zum Sterilisieren und ab und zu mal ein Zusatzinstrument, was aber jederzeit verfügbar war. Das war eine Sache. In der Planung des neuen OP-Zentrums sind natürlich neben diesen Siebstrukturen, der ganzen Siebarchitektur, auch die Fragen eingegangen, wie viel Siebe braucht man denn? Wie viele Eingriffe macht man pro Tag? Und auch da war die grundsätzliche Entscheidung, baut man eine eigene Sterilisationsabteilung, eine AMP auf oder externe Sterilisation. Und wir haben uns damals schon in dem ersten OP-Zentrum selbst versorgt und haben dann auch ganz klar das Credo gehabt, weil wir ja auch schon sehr viele Instrumente hatten, aber eben nicht nochmal 2-3 Millionen für Siebe ausgeben wollten und konnten, auf einen eigenen Steri. Und das hat sich auch im Nachhinein total bewährt. Also wir haben so ungefähr 250 Siebe gehabt und konnten im Extremfall manche Opesi am Tag 3-mal benutzen. Also wir hatten so eine Turnoverzeit, so von 3 Stunden ungefähr, in-house. Dadurch war immer klar, was auf dem Sieb war, es ist nie irgendwas verschwunden. Viele, die fremd sterilisieren lassen, haben große Probleme mit der Qualität, der Zusammensetzung und der Vollständigkeit der Siebe. Da wurde oft entdeckt, dass da was falsch ist, und was fehlt und so weiter. Und das ist bei einigen Eingriffen noch dramatisch, wenn das so vorne Instrument da nicht drin ist und man keinen Ersatz hat. Das hat sich für uns absolut bewährt, da einen Mitarbeiterstamm auch aufzubauen mit sterilen Kenntnissen mit Kurs 2 und 3 und so, dass wir auch eventuell für kleine Praxen einiges auch an Fremdsterilisation erledigen konnten. Aber wir mussten keinen Rieseninvest nachtätigen, um auch viel mehr Operationen mit den gleichen Sieben zu machen, weil wir es in-house eben machen konnten. Das war, glaube ich, ein entscheidender Vorteil. Dann haben wir eine eigene Wäscherei gehabt, da haben wir auch ATAG, eine zertifizierte Wäscherei, haben unsere ganze OP-Wäsche selbst gewaschen, also die Personal, die Kassaks im Wesentlichen und die ganzen Betten mit Plymouths von Station, alles in-house. Wir hatten so eine Housekeeping-Angestellte oder zwei, die das Ganze tagsüber gemacht haben, von Reparaturen in Wäsche bis zur Versorgung des Sozialraums. Das war so eine Unit und damit waren die den ganzen Tag ausgelastet. Die haben so Spender aufgefüllt, Tätigkeiten, die einfach für eine qualifizierte OP-Schwester zu teuer waren. Das haben die alle perfekt gelöst.
Das heißt, du wusstest genau, was sind meine Prozesse, welche Bereiche muss ich bedienen, um den Patientenpfad quasi vollständig abzubilden. Brauchst du Parkplätze, Aufwachraum und dieser ganze Weg.
Genau.
Hast dann einen Architekten dir gesucht, der euch unterstützt bei der Bauplanung oder Umbauplanung?
Ja, wir haben jetzt gesprochen über Siebausstattung, über Instrumentenausstattung, über Prozesse. Aber wir haben immer noch nicht gesprochen über das Wichtigste vielleicht, den Patienten.
Ja.
Also der Patientenweg. Also wie würde ich gerne als Patient ankommen, in so einen Prozess reinkommen, behandelt werden, durchgehen und nach Hause gehen? Da hat jeder völlig andere Vorstellungen. Da machen sich auch manche Leute von meinen Kollegen gar keine Gedanken. Wir hatten zum Beispiel in der Murmelstraße, da war wo der Vorläufer dieser praxisbezogenen Situation, die ich 12 Jahre ertragen habe, aber nicht ändern konnte. Nämlich die Situation, dass wir einen Patienten, der vor einer Operation stand, neben einem Patienten liegen hatten im Aufwachraum, der gerade eine OP hinter sich hatte. Das heißt, wenn das alles easy ist, die Leute locker drauf sind, nicht ängstlich sind und der postoperative Patient nicht vor Schmerzen wimmert oder schlecht drauf ist oder vielleicht noch ein bisschen neben der Spur durch die Narkose, dann ist das alles kein Problem. Wenn ich aber ängstliche Patienten habe, die neben sich im Aufwachraum einen liegen haben, der gerade operiert ist und der vielleicht Schmerzen hat, dann macht das Angst. Situationen, die ich nicht ändern konnte, wo man auch nochmal, wenn man vor der Narkose mit ein paar Patienten vielleicht ein intimeres Gespräch führen wollte, aus Gründen des Datenschutzes und der Ohren, die ja gespitzt waren nebenan, nicht so konkret werden konnte, war das für mich eine ungute Situation oft. Die gibt's heute oft überall noch. Manche Anästhesisten sehen das ganz locker, die sehen das Problem überhaupt gar nicht. Für mich war das immer eine Situation, die ich irgendwie Abhilfe schaffen wollte, aber nicht konnte. Und das war ein großes Anliegen, das im Neubau anders zu machen. Wir haben immer von irgendwelchen Rundläufen geträumt. Also, der Patient kommt irgendwo rein in die Einheit. Der Präoperative hat mit dem Postoperativen aus besagten, gerade geschilderten Gründen nichts zu tun. Und nach der OP haben wir einen schönen Aufwachraum, wo Patient kommt und vielleicht an der Rezeption der Kommende dem gerade Gehenden zuwinkt, alles gut gelaufen. Also als am Ende alles gut. Das ist ja oft auch so. Aber zwischendurch ist oft nicht alles gut. Wird aber meistens ganz gut. Und das einfach zu verhindern über ganz klare Strukturen, das war wichtig. Zweite Sache war die Intimsphäre. Wenn ein Patient vor so einem Eingriff ist und er hört Geräusche um sich herum, ist das nicht gut. Wir haben versucht, den Konkon zu schaffen für einen, dass er sich in einer präoperativen Situation ruhig, vielleicht noch Kind mit Eltern dabei, zu separieren. Dazu haben wir quasi unsere Schleusen, ich sag mal, erfunden. Das ist hinterher ganz oft wiedergebaut oder kopiert worden, das System. Das ist die Vorbereitungssituation. Wir sagen Schleuse oder Vorbereitungssituation dazu. Der Patient kommt in diesen Raum, entkleidet sich seiner Zivilkleidung, hängt die in so einen mobilen Wäschesack, den er hinterher im Aufwachraum zum Ankleiden wieder bekommt und zieht sich das OP-Hemd an, legt sich auf die OP-Liege. Und damit ist er quasi schon in der Vorbereitung zur Operation. Dann beginnt die Vorbereitung, indem der Anästhesist oder die Anästhesieschwester direkt die Kanüle anlegt, die er braucht. Rasieren, Blutsperre, all das findet statt. Wir versuchen dadurch, den Patienten abzuholen und Dinge, die dann auch vorher machbar sind und den OP eigentlich nur vom Ablauf her stören würden, vorher zu machen. Das heißt, in so einer Situation fühlt der Patient sich noch überschaubar. Der ist in einem kleinen Raum, da ist eine angenehme Atmosphäre, wenn an ihm vielleicht gearbeitet wird, da ist ein Vertrauen da. Geschieht dies in einem großen OP, wo er vielleicht liegt, da klappert es, es ist hell, zig Leute unterwegs. Und wenn wir dann anfangen würden, diese Maßnahmen zu machen, würde das erstens dem Patienten viel mehr Ängste verursachen und zum Zweiten aber auch natürlich den Ablauf stören. Und diese Vorbereitungszeit haben wir komplett in die Schleuse, in diese Vorbereitungsschleuse verlegt. Wenn der Patient nämlich, wenn die Voroperation beendet ist und der Patient wird reingerufen, dann müssen wir mit der Liege nur an den OP fahren, auf den OP-Tisch umlegern und können sofort die Narkose einleiten.
Das heißt, der liegt parat, bis es losgeht.
Der nächste Patient liegt immer parat. Wir warten nie auf den Patienten. Der ist nicht noch draußen oder muss nicht noch mal zur Toilette oder kommt gleich rein, sondern ich weiß genau, von der Schleuse bis in den OP sind es 5 oder 10 oder vielleicht 15 Meter. Der ist innerhalb von einer Minute da drin, umgelagert. Sein Carry, der an den OP-Tisch gefahren hat, wartet draußen, holt ihn nach der OP wieder ab. Und wir können die Narkose einleiten. Bei der Langsmaskennarkose ist das oftmals in 1, 2, 3 Minuten geschehen. Und wir können sofort mit der Lagerung des Patienten abwaschen und so beginnen. Das sind natürlich auch Prozesse, die maximal komprimiert sind. Das heißt, wie kann man Zeit noch optimieren in dem Wechsel, dass man alles, was unnütz Zeit kostet im Wechsel, außerhalb des Wechsels verlagert, also in andere Räumlichkeiten. Also zum Beispiel, indem man die Vorbereitung so macht, dass der Patient schon während die OP läuft vorbereitet wird und nicht erst zwischen 2 Operationen im Saal die kostbare Zeit nutzt. Und all diese Prozesse zusammen sind ja die Kette, von der ich sprach. Also einmal Respekt der Intimsituation, wenig Stress aussetzen des Patienten plus zeitlich komprimierter Ablauf, ohne der Patient denkt, dass es hektisch ist. Weil wenn ich in OP fahre und diesen Zugang da lege, weiß er sowieso, alle sind mit spitzen Ohren da, es kostet Zeit, ich muss jetzt hier schnell arbeiten. Geschieht das im Vorbereitungsraum, kann man sich alle Zeit der Welt lassen. Ob das jetzt 1 Minute, 2 oder 5 dauert, das Legen des Zugangs, ist völlig egal. Damit nehme ich aus einem wirklich maximal komprimierten Produktionsprozess, den Opensum ist, nehme ich völlig den Dampf raus, indem ich einfach diese räumliche Separierung nutze, um, ich will nicht gerade sagen eine Wohlfühlsituation, aber eine weniger angstbesetzte Situation zu kreieren. Und das, finde ich, sind so ganz entscheidende Items, wo ich dann auch selber total dahinter stehe, wo ich auch meine Expertise, meine persönliche Art voll an den Patienten ausspiegeln kann, bringen kann, den einfangen kann, den beruhigen kann. Das habe ich in so einem Setting, wo das so alles, wo der vielleicht irgendwo sitzt, im kleinen Raum, in seinem Büßerhemdchen und dann zu Fuß mit hinten offenem Hemd in den OP geht muss, das in vielen Zentren gemacht wird. Die haben also gar keine Antenne für so ein Vorgehen. Und trotzdem sagten viele, ja, habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, wenn die bei uns hospitieren waren. Das finde ich, habt ihr ganz gut geregelt. Also, dass wir den Patienten fahren. Auch, dass er es ja nicht laufen muss, dass er nicht irgendwie Intimsphären verletzt, halbnackig durch den OP laufen muss, sage ich mal ein bisschen salopp. Das sind Sachen, die waren uns sehr viel wert.
Das heißt, der Patient ist dann in so einer Wohlfühlsituation, ja. Er hat einen komfortablen Weg eigentlich, er liegt da, das ist alles in Ruhe vorbereitet. Mhm. Gleichwohl ist er in eurer OP-Zentrumsmaschine eigentlich,
genau.
in Standardprozessen, die immer gleich sind.
Absolut.
Wie geht es denn weiter, wenn er rausgeschoben wird dann zum OP-Saal?
Meinst du vor der OP noch? Oder?
Ja, vor der OP, ja. Genau. Es wird da hingeschoben.
Also der klettert ja dann rüber auf den OP-Tisch, die sind ja mobil. wird direkt abgedeckt, also ist jetzt also auch kein Intimsituationsproblem, fühlt sich dann auch sicher. Die Schwester, die den vorbetreut hat, ist ja direkt dabei, nimmt an der Hand und wir spritzen sofort ein Narkosemedikament, nachdem es verkabel ist, Blutung messen und es geht los. Also da liegt ja nicht ein paar Minuten rum in so einem eiskalten OP mit grellem Licht und Geklapper und Instrumente und Wasser und Rascheln und Sachen werden aufgerissen, Verpackungen. Das wollen wir alles möglichst minimieren oder eliminieren und damit einen optimalen Verlauf so durch. Und ich glaube, das nehmen ganz viele Leute gar nicht wahr, diese Situation, dass ein Patient sich so bedroht fühlen kann, dass er, und ich finde, diese Prozesse müssen neben einer Effizienz genauso entwickelt werden und beachtet werden. Und es geht eben nicht auf Kosten der Effizienz, nicht auf Kosten der finanziellen Ressourcen, sondern es sind einfach andere Dinge, die da eine Rolle spielen müssen, die man aber in eine intelligente Planung, darum geht es ja, eine intelligente Planung, wo auch psychologische Aspekte der Patientenführung mit betrachtet werden, mit einbezogen werden müssen. Und das war uns immer ganz wichtig. Und das war natürlich der große Durchbruch mit dem eigenen OP-Zentrum, dass wir das quasi uns auf den Leib schneidern konnten und fast alles richtig geplant war. Das ist natürlich von einem Zwei-Saal-OP-Zentrum auf ein Viersaal mit viel Traffic, mit anderthalb Schichtbetrieb, mit Stationen, ist natürlich ein Riesenunterfangen, diesen Schritt zu machen. Aber alle Dinge, die wir uns vor so nicht unerfahren, aber teilweise wissend, dass wir das nicht garantieren können, dass das so läuft, wie wir wollen, geplant haben, sind eigentlich alle so realisiert worden.
Wenn wir den Patientenweg einmal kurz noch zu Ende machen, also nach der OP kommt die Liege wieder rein dann wahrscheinlich?
Nach der OP wird der Patient mit einem Rollbrett, da ist er ja noch ein bisschen müde und kann nicht so aktiv mitklettern, auf ein Rollbrett wieder auf seinen Carrier gelegt und in den Aufwachraum gefahren. Aufwachraum heißt das ja so traditionell, meistens ist der Patient ja schon wach, bei den modernen Narkosen ist er ja schon wach, beim Umlagern, sage ich mal, oder kurz danach spätestens. Und dann kommt er in den Aufwachraum. Da wird dann Schmerztherapie bei Bedarf noch gemacht. Dann werden die Lebensgeister mit Kaffee, heißem Tee oder Wasser geweckt. Da bleibt man dann in der Regel so eine halbe Stunde vielleicht. Standardeingriff. Ich rede jetzt nicht von großen schmerzhaften Sachen wie vielleicht einer rekonstruktiven Schulteroperation, wo man Schmerzen haben muss oder Kreuzband, was vielleicht ein bisschen länger da ist, oder bei Bauchspiegelungen. Aber bei den Standard, Meniskus, Leistenbrüche oder sowas, die bleiben eine halbe, dreiviertel Stunde im Aufwachraum. Dann ziehen die sich da an. Wir schaffen da eine Intimsphäre, indem wir entweder mit Wandteilern oder mit abgehängten Gardinen von den Decken kurz eine Intimsphäre schaffen, der Patient sich seine Zivilkleidung anziehen kann und dann in den Ruheraum geht.
Du hattest vorher einmal angesprochen, auch die psychologischen Aspekte, die wichtig sind beim Patienten. Wie wichtig ist denn die erste Ansprache dann im Aufwachraum durch die Anästhesiepflege oder die MFA in Sachen Fragetechnik? War das euch auch wichtig?
Ja, also der erste Ansprechpartner ist natürlich meistens die dort versorgende Arbeitskraft, das ist eine Anästhesie-Schwester oder eine MFA, die den Patienten dann quasi in der Wachwertphase betreut. Und alle Fragen gehen natürlich an die Hürde. Ein Nichtarzt, eine Nichtärztin zu fragen, ist ja bekanntlich viel kleiner. Oder auch in der Vorbereitung sagen, ist er denn nett, wie ist er denn? Dann können die ganz viel schon quasi auf der kleinen Tonspur klären. Wichtig, der Anästhesist ist natürlich der erste Ansprechpartner dann für die Zeit nach der Narkose. Und wenn wir den nächsten Patienten abgehen oder zwischendurch mal kurz rausgehen können, dann gehen wir natürlich in den Aufwachraum, ist ja auch ein kurzer Weg. Und den Patienten sagen, Narkose gut gelaufen, wie geht's Ihnen? Und die Frage, die es früher gab, übel oder nicht, die ist ja bei den Narkosen heute wirklich eine Rarität. Also Übelkeit, Erbrechen, schlecht drauf sein, ist ja, seit es Propofol gibt, zur Rarität geworden. Ganz im Gegenteil, gibt es oft euphorische Situationen, wo Patienten besonders gut drauf sind an solchen Narkosen. Und das fördert das Ganze natürlich auch. Und wenn die dann noch keine Schmerzen haben, direkt einen schönen Kaffee kriegen, dann ist das wirklich so eine Wohlfühl. Und da muss man die gut abholen, weil ich glaube, der Patient kriegt ja gar nichts mit von der Operation. Der kriegt mit, wie kümmern die sich um einen, also kann ich noch einen Kaffee haben, kann ich noch einen Tee haben, wie reagiert man auf Schmerzen oder kann das Kopfkissen ein Stück gelöst werden. Das ist so wirklich Fingerspitzengefühl. Ich sag mal, das ist ja anders als eine Einleitung. Bei einer Narkoseeinleitung mache ich die Settings, das ist ja ganz klar schon. Wie die aber aufwachen, ist sehr, sehr unterschiedlich. Also die Aufwachphase rein im OP, aber auch dann in der Wachwertphase im Aufwachraum, die ist sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die auch mal weinen, die plötzlich losfallen und wissen nicht, warum die weinen. Dann gibt es Leute, die Schmerzen haben, Leute, die schlecht drauf sind. Das muss man alles auffangen und da ist einfach so eine warme Hand, wie man so sagt, in der Aufwachraumschwester oder des Aufwachraumpflegers, die Ansprache da immens wichtig. Auch die zu mobilisieren, also von wegen auf Schmerzen natürlich adäquat zu reagieren, auf der anderen Seite aber zu sagen, hey, setzen Sie sich mal auf, jetzt kommen Sie mal, sonst liegen die manchmal stundenlang da und wenn die nicht animiert werden, bleibt einer liegen, machen wir so. Und manche trauen sich auch gar nicht oder glauben, dass das gar nicht geht und dann ist jetzt Personal wirklich gefragt, muss zu sagen, okay, wie können wir den Patienten, setzen Sie sich doch mal auf, es geht schon, gucken Sie mal. Und solche Dinge und dann langsam anziehen und wenn die schon mal das erste Zivilhemd oder Hose anhaben, dann wissen die, ich bin nicht mehr krank, ich gehe gleich nach Hause. Und dieser Schritt in Verbindung dann mit dem nachgeschalteten Aufwachraum, wo die dann schon wieder ihre Angehörigen treffen, das ist unser Konzept, dass wir nach dem Aufwachraum eben einen Ruheraum etabliert haben. Das sind so Wohlfühlsessen, die man so von der Blutspende kriegt, wo auch eine Infusionsstange noch möglich ist, wo ein Tablett ist, wo der Patient einen Kaffee oder einen Tee trinken kann oder ein Wasser. Und daneben der Angehörige sitzt und auch ganz froh ist, dass er schon wieder seine liebgewonnene Person da in Empfang nehmen kann, alles gut gelaufen. Und da dann auch die Entlasssituation stattfindet, man vielleicht Medikamente noch aushändigt, Informationszettel, Termine, wann er zu einer ersten Wundkontrolle kommen muss. Alles passiert dann im Aufwachraum. Da geht ein Operateur noch vorbei, sagt Hallo. Manchmal entlassen wir die Patienten, das hängt ein bisschen vom Operateur ab, aber vom Prinzip sind wir das Anästhesie-Team, was den Aufwachraum betreut. Damit ist das Personal und der ärztliche Teil gemeint, von den meisten Operateuren autorisiert, die Patienten endgültig zu entlassen. Also Wundkontrolle nochmal zu machen, Verbandkontrolle, Drainagen zu kontrollieren und von da aus gehen die dann nach Hause. Das fördert den Prozess, weil manchmal, wenn ein Operateur festhängt bei der Operation eine Stunde nicht weg kann, dann muss der Patient deswegen nicht unnütz lange warten und dann geht es ihm schon wieder schlechter, sondern er muss in einer guten Situation nach Hause und dann zu Hause ins Bett. Und das sind so Sachen, die wir versuchen, mit den Operateuren engmaschig abzustimmen, dass wir auch da uns vergewissern, was der will, was der für wichtig hält, wie ein Patient nach Hause geht, welche Fragen der noch, welche Reaktion der zeigen muss, der Verbandkontrolle, wie voll eine Drainage sein darf, die Nummer zu wechseln und so weiter. Das sind Sachen, wo wir dann auch den chirurgischen Part, den postoperativen chirurgischen Part mit übernehmen und auch verantwortungsvoll betreuen. Aber das muss man gucken, wie man das organisiert mit den einzelnen Operateuren.
Das heißt, entlassen würde dann durch den Anästhesisten?
Mhm. Und in der Regel durch den Anästhesisten, genau. Manchmal will ein Operateur den auch noch sehen. Das machen wir dann davon abhängig. Aber in der Regel machen wir die Entlassung.
Und dann geht er raus. Und so, also wir haben einen Patientenpfad. Wie kommt er rein? Ja. Was findet währenddessen statt? Wie geht er wieder raus? Du hast die Personallogistik angesprochen. Wen setzt du wie ein? Wir haben über Logistik, also die ganzen Lager, Ausstattung auch gesprochen. Wie war es bei euch? Also wie bist du weiter vorgegangen?
Bei der grundsätzlichen Planung des neuen OP-Zentrums, ja, über die Ausstattung so, über die Abläufe haben wir uns ja klar gemacht. Dann war natürlich wichtig, wie kriegt man jetzt das Ding auch ausgelastet? Also wir haben ja von 2 Sälen sind wir ja auf 4 gesprungen, hatten in der Übergangsphase schon einen Samstagsbetrieb aufgemacht, um Anfragen von Operateuren, die schon gehört haben, dass wir was Neues aufmachen, dass die schon anzudocken und hatten dann schon, also ich sag mal 110% Kapazität in dem alten Zentrum. Ja, und dann ging es auch darum, Akquise zu machen. Das war ja zum Beispiel für uns bis dahin neu, weil wir sind eigentlich immer ohne Akquise ausgekommen. Die Leute haben uns angesprochen. Wir waren was Neues, das gab es noch nicht. Und alle wollten auch mal operieren. Auch die neueren Ärzte wollten dann operieren, ohne in ihrer Praxis für groß zu investieren.
Also das war die Akquise Möglichkeit. War quasi nicht Patientenakquise, sondern Operateursakquise.
Unsere Hunden sind ja in erster Linie die Operateure. In der normalen Praxis sind die Patienten die einzigen Kunden. Und unsere Kunden sind die Operateure, die Patienten und auch die Krankenkassen, mit denen wir Verträge machen. Also das war ja auch eine Situation, wo wir uns noch quasi positionieren müssen. Ja, und das Spektrum zu erweitern, die Invasivität zu erweitern, uns ranzutasten an Grenzen, die wir verschoben haben durch andere Räumlichkeiten, durch ein stationäres Backup, das war ja deutlich. Und dann kam natürlich auch Eingriffe, mit denen man andere Dinge finanzieren konnte, die wesentlich lukrativer waren als andere. Und diese Mischung aus allem hat dann dazu geführt, dass wir immer weiter investieren konnten, irgendwann eine ganz neue Endokette auch machen wollten. Und da ich ja so ein bisschen immer auf der Operateursseite war, von meinen Anfängen habe ich ja erzählt, die Chirurgen haben mich am Anfang direkt gefragt, ob ich das machen will, habe ich immer so ein bisschen durch die Operateursbrille geguckt, was findet ein Operateur eigentlich gut? Was muss der eigentlich haben? Und das war immer mein Fokus. Also durch die Brille des Users, unseres Kunden zu gucken. Meine Kollegen haben mich immer geschaut, das brauchen die doch nicht und so. Und immer habe ich gesagt, nee, was findet ein Operateur gut? Warum kommt der zu uns? Was unterscheidet uns von anderen? Was müssen wir haben? Welche Standards? Also die berichteten oft von ihrem Krankenhaus, die Optiken bisschen stumpf, die Bilder nicht scharf, die Instrumente nicht so scharf. Und dann haben wir, das zum Beispiel war für mich immer ein ganz wichtiges, dass das Arbeitszeug tipptopp war. Und die dann auch ihren Patienten eine gute Bilddokumentation mitgeben konnten und direkt Fotos mitgedrückt, OP-Berichte direkt diktiert wurden. Das sind ganz wichtige Sachen. Ja, und irgendwie wächst man dann so mit der Zeit mit dem OP-Zentrum. Und manchmal weiß man gar nicht, wieso was passiert. Dann kommt wieder ein anderer, der angefragt hat, ja, da kommt von einer anderen Stadt einer. Dann plötzlich wird dann endoskopisch Wirbelsäule operiert, was man auch vorher gar nicht gedacht hatte. Und dann hat man immer mehr Synergieeffekte, wo man die Maschinen und die Geräte, die man so hat, C-Bogen, auch dafür gebrauchen kann. Hinterher kann man mit einem C-Bogen nicht mehr aus, dann muss man einen zweiten haben, weil bei der Wirbelsäule stand ja dann den ganzen Tag im Saal, da konnte die Unfallchirurg nicht mehr benutzen. Also diese Modularität, diese Verschiebbarkeit, diese Auslastung von Instrumenten und Geräten und dann die Investitionsplanung, die nur bedingt möglich war, weil wenn ein neuer Operateur kam, der sagt, hab ja dieses Sieb, ich operiere das. Und wir hatten das nicht, dann stand er ja nicht am Januar, als wir den Plan gemacht haben, für dieses Jahr schon auf der Matte. Wenn er im Mai kam, dann muss man eben einen ungeplanten Invest tätigen. Und dann muss man eventuell am Anfang, muss man danach investieren. Hinterher konnte man das ein bisschen eher aus dem Laufenden finanzieren, wenn es nicht Unsummen waren. Aber das war eben so, immer wieder die Sache zu checken und dann die gesetzlichen Regelungen, Budgetverhandlungen, irgendwelche Limitierungen, Sachkosten, Veränderungen. All das mussten wir immer wieder im stetigen Diskussion mit den Operateuren noch anpassen. Und wenn man heute eine OP-Zentrum plant, sind das wieder ganz andere Fragestellungen. Und diese Fragen, die ich da alle beantworten musste, die gibt es ja heute so nicht mehr. Das war ja so ein bisschen Pionierturm. Heute ist man in viel reglementierteren Sachen, hat aber auch natürlich auch klarere Aussagen. Heute gibt es klare hygienische Standards, die man erfüllen kann. Und wenn man davon abweicht, gibt das nicht. Aber bei Zertifizierungen, bei irgendwelchen Qualitätssicherungsmaßnahmen gibt es heute klare Regeln, die damals überhaupt so definiert noch gar nicht klar waren. In welchen räumlichen Bedingungen welcher Eingriff durchgeführt werden darf? Ist das ein OP? Ist das ein Eingriff? Welche Lüftungsklassen? Das ist heute ganz klar festgelegt, besser planbar, aber auch für Niedergelassene ein neues OP-Zentrum zu machen, echt schwierig finanziell zu stemmen. Und ein Krankenhaus steht da vor der gleichen Frage, wenn die heute sowas machen müssen. Lohnt sich das?
Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen.
Okay.
Auch.
Ja.
Wie war das denn damals dann für dich, als du, hast du dem Architekten, den ihr dann an der Hand hattet, dann gesagt, ich brauche diesen Raum in der Zusammensetzung sozusagen daneben an?
Ja.
Also, oder hat er das vorgegeben?
Das war eine ganz interessante Sache. Und zwar, wir haben ja zwischendurch versucht, 2-3 Mal aus der Mummstraße schon wegzukommen und was so. Wir haben da einige Gebäude schon gehabt, die wir mehrfach mit Architekten beackert haben. Grundlage war dann immer, dass die Betreiber, also wir 5 Anästhesisten, damals schon in vielen Fragerunden mit dem Architekten rausgearbeitet haben, was jeder Einzelne wollte. Und aus dem hat er so ein Gesamtbedürfnis entwickelt. Also will jeder ein Arztzimmer haben. Es gibt OP-Zimmer, da hat jeder Arzt ein Arztzimmer. Wir hatten ein Arztzimmer und wir hatten ein Sprechzimmer. Uns war das nicht wichtig, dass jeder seinen Schreibtisch hat. Das war mir völlig unwichtig. Ich musste nur einen Schreibtisch haben, aber nicht meinen. Da haben dann noch andere Leute dran gearbeitet. Das sind so Sachen, wo man die Vorstellung abgleichen muss. Ob dann jetzt 5 Sprechzimmer da sind oder 1 zum Beispiel. Wie groß ein OP sein muss. Welche Räumlichkeiten. Und dann haben wir mehrere Modelle entwickelt. Und mit einem Architekten, den ich kennengelernt hatte aus Berlin. Und im Grunde genommen haben wir fast unterschrieben, 2 Jahre zuvor beim OP-Zentrum, da haben wir diese Frage nochmal ganz neu bearbeitet. Und für die Planung des Südparks, der praktisch im Südpark, konnten wir auf diese Planung dann im Block zurückgreifen. Wir haben dann die Privatklinik etwas größer gemacht. Wir haben statt 3 4 OPs geplant. den eigenen Steri haben wir dann nochmal angepasst. Aber die Bedürfnisse hatten wir in mehreren Jahren schon, auch mit fünfstelligen Vorlaufkosten bestimmt über die Jahre, immer wieder mal zu Projekten, die dann gescheitert sind, geführt. Aber die Fragestellungen sind jahrelang vorher schon primär beantwortet und dann immer wieder adaptiert worden.
Sehr vielfältig schon Pioniere damals, muss man ja sagen. Wie lang war die Bauzeit ungefähr?
Wir waren extrem kurz. Also wir hatten das Grundstück angeboten bekommen und dann gibt es einen Terminus, der nennt sich Anhandgabe einer Stadt. Anhandgabe heißt, wir hatten eine Anhandgabe von 6 Monaten und Anhandgabe heißt, dass das Grundstück uns reserviert wird. Wir können das ein halbes Jahr beplanen, was wir da drauf machen wollen, ob sich das lohnt oder nicht. Und könnten das dann unverbindlich zurückgeben können. Und die Anhandgabe heißt, dass das nicht jemand anderem angeboten wird in der Zeit, weil sonst hat man Planungskosten. Und das haben wir nach 2 Monaten haben wir das beendet. Und dann haben wir nach 2 Monaten klar, nach einer Analyse, dass wir selber bauen wollen. Und von der Anhandgabe bis zur ersten OP hat es 18 Monate gedauert. Das war wirklich irre.
Respekt.
Das war toll. Wir haben sehr toll mit dem Architekten gearbeitet. Architekt Schneider aus Berlin, der viele OP-Zentren schon gebaut hat. Ich glaube, ohne den hätten wir nicht gebaut und ohne den wäre es auch nicht bezahlbar gewesen. Der hat immens auf Kosten geachtet, ohne Qualität einzubüßen. Und da hat sich schon mein Metier eben gezeigt, dass das eben mein Ding ist, ich sag mal, zu bauen, in Anführungszeichen. Wir waren ja alles Anästhesisten, aber letztendlich war ich von meinen Kollegen für große Zeiten dieses Jahres, dieses Prozesses freigestellt. Ich war manchmal tagelang nur auf der Baustelle und gar nicht oder im Architekt in Gesprächen, in Weiterentwicklung aus Materialien, WC, Sanitärartikel, Ausstattung, Technik, Lüftung, Deckeneinheiten und dann hinterher Medizintechnik aus. Und das war immer schon mein Ding. Ich habe auch alle Instrumente für alle Operateure, alle selber ausgesucht, mit denen zusammen oft oder Aggregate auch gekauft. Das ist eine gute Synergie, die dadurch entsteht.
Was hat das insgesamt gekostet, das Gebäude?
Das Gebäude hat gekostet ungefähr 3,5 Millionen. Und wir hatten einen großen Teil an Ausstattung mitgenommen und mussten dann nochmal ungefähr 2 Millionen investieren ins Innenleben. Ja, heute
großer Schritt.
Muss man sicherlich zweistellig reichen, im Millionenbereich, wenn man das so sieht. Baukosten sind explodiert, weil das so Dinge. Ja.
Würdest du also sagen, irgendwie so ein Zentrum, wie ihr damals hattet, heute kostet dann, wenn man es voll ausstattet, zwischen 7 und 12, 13 Millionen?
Würde ich sagen.
Wenn du heute, wenn dich jemand fragt, Mensch Martin, was muss ich denn beachten, wenn ich so ein OP-Zentrum plane? Welche 3, 4 Dinge würdest du denen mit auf den Weg geben? Das ist, dass man sich Gedanken gemacht, was wäre da wichtig?
Also grundsätzlich ist die Frage, ich muss ein Produkt kreieren, was gefragt ist. Das ist ja immer die Frage. Also, das haben wir schon mehrfach diskutiert. Baue ich mir mein Schloss mit irgendwelchen tollsten Techniken, rufe dann einen Mietzins aus für die Operateure und die sagen, ja super, toll, alles klasse, aber kann nur die Hälfte bezahlen oder ich will nur die Hälfte bezahlen. Dann hat man schlichtweg am Markt vorbeigeplant. Und die Kunst ist ja genau, rauszufinden, was die haben möchten, was nice to have ist und was must have ist. Das heißt also, klar, muss ein Fußboden sein, eine Decke, muss eine Lampe drin sein, muss ein Narkosegerät, muss ein Tisch drin sein. Was für ein Tisch? Was muss der können? Und da geht es ja um die Feinheiten. Muss ich eine Tischverlängerung elektrisch haben? Muss der überhaupt elektrisch sein oder mechanisch? Das sind Fragen, wo ich mich hinasten muss. Und ich kann natürlich sagen, okay, in meiner kleinen Einzelpraxis kann ich mit irgendwelchen Kompromissen gut leben. Die habe ich ja entschieden und ich drücke jetzt mal mit dem Fuß drauf und mache die Tischhöhe. Wenn ich ein OP-Zentrum betreibe, muss ich von anderen Standards ausgehen. Dann muss ich einige Sachen einfach setzen. Und was ich als OP-Zentrumsbetreiber über die Jahre, glaube ich, gelernt habe, ist, dass ich immer weniger den Operateuren die Fragen stellen muss, was hättest du denn gern, sondern ich glaube zu wissen, was die wollen. So als Mischung aus allem. Also natürlich ist heute ein mechanischer OP-Tisch, den baut man in kein OP-Zentrum mal ein. Das war vor 20 Jahren aber noch ganz anders. Da war der elektrische die Ausnahme. komme ich jetzt vom Klinikstandard in Anführungszeichen runter oder gehe ich vom Praxisstandard hoch? Irgendwo ist ja dann dazwischen das OP-Zentrum einsortiert. Wir haben zum Beispiel keine im Boden eingelassenen Säulen, was ich heute auch für jedes Krankenhaus für einen absolut strategischen Fehler habe. Ich kann zwar mit Lafetten arbeiten, aber mit fahrbaren festen Säulen, die mobil sind und nicht mit in Boden eingebauten. Dann kann man ja auch das OP-Zentrum, die Mitte des OPs ja auch verlagert durch eine, genau, man kann diagonal arbeiten. All das kann man mit einer festen Säule nicht. All das sind so Sachen, das weiß man. Aber letztendlich muss ich ja wissen, wer operiert eigentlich da? Wer ist denn am Anfang da? Und das ist ja die Schwierigkeit. Eigentlich möchte man am liebsten einen Vertrag haben, wo der Operateur sagt, in einem Jahr fangen wir an und du oder schreibst mir, dass du in einem Jahr 500 Eingriffe durchführst. Da träumt ja jeder von. Kriegt aber keiner. Kriegt kein Krankenhaus, kriegt keinen Niedergelassener. Und so ist das ein wirtschaftliches Risiko, wenn man nicht weiß, was man hat, so anzufangen. Also ein Keilstart, ohne einen Operateur zu haben, ist ja gedanklich undenkbar, dass ich so ein Ding baue, was vielleicht in Köln steht. Ich mache ein ähnliches in Solingen oder in Düsseldorf und ihr Kinderlein kommt. So ist es ja nun mal nicht. Ich muss in irgendeiner Weise schon mehr als Absichtserklärungen haben. Letter of Intent wäre schon ganz gut. Von Operateuren, dass sie sich in einem zeitlich überschaubaren Rahmen und wer kann schon mehr als ein Jahr bei der sich ändernden Gesundheitspolitik, kommt ja noch dazu, im Voraus festlegen. Also es müssen viele Umstände zusammenkommen. Ich glaube, ich könnte die Situation so gar nicht definieren, deswegen machen wir das. Die tollste Situation, die ich leider nie hatte, die ein paar Mal passiert ist, habe ich erlebt, dass sich aus der Klinik raus 3-4 potente Operateure mit dem Anästhesisten zusammen niedergelassen haben. Von sowas habe ich ja immer geträumt. Ich musste immer jedes Fachgebiet neu erfinden. Und ich musste Eulen nach Athen tragen, wenn ich so will. Das ist die beste Situation. Also sagen wir mal, so 3-4 Orthopäden mit dem Anästhesisten zusammen, ein großes orthopädisches Zentrum mit mindestens 2 Sälen, sonst redet man nicht von OP-Zentrum oder mehr. Das ist eine ganz andere Planungssicherheit. Als wenn jetzt ein Anästhesist sich ausdenkt, ich möchte gerne ein OP-Zentrum machen. Neu gegründete OP-Zentrum gibt es, glaube ich, ganz, ganz wenig in den letzten Jahren von niedergelassen. Es gibt dann Übernahmen, Erweiterungsbauten und so weiter. Aber und es gibt ja auch viele, die mittlerweile an Konzerne verkaufen, ihre OP-Zentren. Also das ist schwierig. Ein Krankenhaus hat natürlich eine andere Planung. Die kann zum Großen selber bestimmen, dass die auch gesetzesgetrieben, Gesetzesreform getrieben, ja, sich darauf anstellen müssen im Rahmen der Ambulantisierung, dass das Portfolio, was sie jetzt schon operieren, sich ja nicht dramatisch verändern wird, aber dass die Abrechnung sich dieses Portfolios dramatisch verändern wird und damit die Prozeduren zunehmend hybrid oder ambulant werden, abrechnungstechnisch hybrid DRG, und auf diese reduzierten Einnahmen und damit auch zu verändernden Abläufe ist. Ambulant heißt ja nicht irgendwie nur so halb stationär, sondern das denken manche, der OP bleibt OP, das ist klar. Aber wie kann ich Prozeduren so verschlanken, dass ich mit deutlich weniger Personalansatz, ohne Qualität einzubüßen, dieser reduzierten Abrechnungssituation, dem reduzierten Erlössituation Abhilfe schaffe, indem ich da irgendeiner Weise meine Strukturen ändere. Und Krankenhäuser sind oft in ihren baulichen Strukturen so komplex, dass man nicht einfach schnelle Zu- und Abwägung hinkriegt. Das ist ja oft die Frage, die uns gestellt wird. Wir haben einen tollen OP, sage ich, okay, der OP ist sowieso gesetzt. Aber viel wichtiger ist, wie kommen Patienten schnell hin und schnell weg unter Zuhilfenahme von Angehörigen, die ja direkt wieder eingreifen in den Prozess und unter entlasten und die uns entziehen oder auch schnell hinbringen. Immer älter werdende Bevölkerung, immer mehr Hilfsbedürftige, Hilfspersonen, die gebraucht werden. Das muss man ja anpassen, das Konzept. Und auch da steht dann oft die Frage an, Anbau oder Neubau. Und der ist dann vom Prinzip nicht anders zu betrachten als ein Zentrum eines niedergelassenen Anästhesisten. Wir haben da manchmal noch die Frage, kann man das elektiv gestalten? Kann man so ein OP, wenn man jetzt das reine AOP verlassen will und auch stationär in Teilen operieren will, das mit anzubinden an so einem Krankenhaus, wo eine Station ist, kann man das natürlich mit anbinden und kann auch, da unterscheiden sich die Abläufe ja manchmal gar nicht, dass bis zum Aufwachraum alles gleich ist. Also ein stationärer Patient kann auch heute, wenn der gesund ist, ansonsten stationär geplant, kann der auch in Zivil kommen, wie ein Ambulanter an dem Morgen. Und erst nach dem Aufwachen entscheidet sich, dass er eben nicht nach Hause geht, sondern mit der Liege vielleicht aufs Zimmer transportiert und dann stationär verbleibt. Diese Mischform von Organisationen, die auch heute möglich sind, die früher undenkbar waren, das Aufweichen dieser kompletten Trennung ambulant-stationär ist ja Ziel, in dem wir schon jahrelang unterwegs sind und durch unsere Praxisklinik selbst auch das oft schon praktiziert haben. Natürlich nicht im Kassenbereich, wo wir eben keine Patienten auch aufnehmen konnten nach den normalen Kriterien, sondern nur über die Hilfskonstruktion, über die Selektivverträge. Das war damals schwierig. Ein Krankenhaus hat ja heute alle Möglichkeiten, auf dieser Klaviatur zu spielen. Ob man ambulantes isoliert baut, hängt von Förderungsmöglichkeiten ab. Das sind entscheidende.
Was es ja oft nicht gibt, ne?
Absolut entscheidende Fragen. Wie sich das entwickelt, werden wir sehen.
Würdest du also sagen, also wichtig am Anfang ist mal zu wissen, wer soll da operieren? Ja. Quasi sind das Partner, ja. Ärzte, die man kennt oder das Krankenhaus sagt, die Fachabteilungen sind mir da wichtig, die Operateure sollen da rein. Zu wissen dann, was wird da drin operiert, hätte ich jetzt daraus verstanden.
Ganz immens wichtig.
Ist das Orthopädie, ist das HNO, ist hat das, ja Folgen.
Genau, ist das ein OP-Zentrum eigentlich so für alles oder ist das im Extremfall ein rein augenärztliches OP-Zentrum oder ist das, sind da auch Kinder, die da operiert werden, dann muss ich völlig anders denken. Allein wegen der akustischen Separierung, der Einbeziehung der Eltern, der Wege, dass die kurz bis zum OP mit können, danach direkt wieder zuständig sind. Das möchten Patienten heute haben, das möchten Eltern heute haben. Das ist anders als früher. Die Ansprüche sind zu Recht auch, haben sich verändert und dem muss Rechnung getragen werden. Und ob ich jetzt eine Materialschlacht ausführe, ob ich in einem OP-Zentrum auch vielleicht mal irgendwann Hüften ambulant mache. Auch Hip in a Day ist ja keine Zukunftsmusik. Das wird in anderen Ländern schon realisiert und kommt bei uns. Da komme ich eben mit einem 28 Quadratmeter Saal nicht aus. Da kann ich diese Materialschlacht nicht stattfinden lassen. Das muss vorher klar sein, dass ein OP-Zentrum nur dann funktioniert, wenn die Erlössituation in dieser Räumlichkeit, die ich da baue, passt zu dem Invest. Also, ich kann nicht immer mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ich kann natürlich in jedem 40 Quadratmeter großen OP auch einen gynäkologischen Kurzeingriff einer Kürtage durchführen. Macht aber wenig Sinn. Und umgekehrt brauche ich für eine Fußoperation keine digitale Dokumentationskette und keinen Monitor. Also die Frage, was mache ich? Und wo gehe ich in die Richtung, dass ich sage, ich statte alles mit digitalen Möglichkeiten aus, die ja auch alle kosten, mit Geldwerbung. Wie weit kann ich Säle auch tauschen? Also kann ich OP-Zentren so ausstatten, das hatten wir vorhin schon diskutiert, dass ich in jedem Saal alle Eingriffe mache. Ich lasse mal die ganz großen Materialschlachten der Orthopädie, der Gefäßchirurgie, lasse ich jetzt mal raus. Oder Wirbelsäulenchirurgie, Leistenbrüche, Gallen, pelviskopische Eingriffe, gelenkchirurgische Eingriffe, also arthroskopische Eingriffe, das sind alles so ähnliche Saalausbaustufen. Welche Stufe will ich haben? Was will ich da machen? Das muss ich doch schon vorher wissen, bevor ich den Saal konzipiere. Die angedockten Räumlichkeiten, die sind dann ziemlich ähnlich. Also ich brauche entweder ein Stereo oder nicht, also oder ich brauche einen Entsorgungsraum. Ich brauche natürlich für Materialschlauch mehrere Stellflächen für die Belieferung und Anlieferung und für mein Sieblager. Das muss ich auch adaptieren. Ist meine Logistik so, dass ich einmal die Woche, einmal am Tag versorgt werde von SCN? Davon muss ich meine Lagerflächen. Aber vom Prinzip, die Art der Räumlichkeiten muss da sein. Also es gibt eine Liste an Räumlichkeiten, die da sein müssen. Die Frage der Dimensionierung hängt dann dramatisch ab von der Logistik. Wie oft beliefert, wie groß das Lager, wie viel invasive Operationen mit, wie bei der Orthopädie, Prothetik, 6 SDEs, die verbraucht werden. Das sind einfach große Lagerflächen, wo Anlieferung und Ablieferung eine große Rolle spielen und dann gelagert werden muss. Aber auch im Prinzip ist Lager, nur wie groß.
Und das packst du dann in eine Raumliste quasi, die dem Architekten ja dann zur Planung auch dient. Und dann kannst du ja eigentlich ganz gut, oder konntet ihr auch damals die Wirtschaftlichkeit berechnen, dass man sagt, okay, das ist jetzt die Räume, das ist so ein Bauvolumen, das ist die Ausstattung dazu. Ja. Ich weiß, was ich da drin machen will und wie viel davon. Und da kann ich ja sehen, Betriebskosten zu Invest, wie ist die Amortisationszeit, rechnet sich das für mich? So seid ihr ja damals auch vorgegangen, ob ihr den Schritt gehen wollt oder nicht.
Aber das sind natürlich heute Fragestellungen, die heute eher von BWLern oder von Gesundheitsökonomen getätigt werden, die auch ja natürlich die Analysen machen müssen bei Krankenhäusern. Was ist das, der Ist-Zustand an Einnahmen? Wie sieht die Zukunft aus? Was erwarten die an Änderungen, Mengen von Operationen? Und was erwarten die Länge von Erlössituationen? Und ein Krankenhaus, glaube ich, muss manchmal auch ambulant operieren. Im Extremfall, auch wenn es defizitär ist. Das muss ein Krankenhaus einfach leisten. Und das irgendwie anders machen. Das ist gesetzlicher Auftrag. Also das ist das Niedergelassener. Kann da nichts kompensieren. Das ist eine andere Situation.
Jetzt, glaube ich, sind wir den Prozess super durchgegangen, dein Werdegang, deine Schritte, die du im Wachstum auch gemacht hast mit deinen Kollegen damals, deinem Team. Du hast extrem viel Erfahrung gesammelt. Wir sind jetzt da richtig tief reingegangen in Prozesse, in Strukturen, ja, in wie funktioniert das überhaupt insgesamt. Und deine Erfahrung, was würdest du sagen, jungen Kolleginnen und Kollegen, ärztliche Kollegen im Krankenhaus, im niedergelassenen Bereich, was würdest du denen mit auf den Weg geben, so aus deiner Erfahrung raus?
Ich würde denen auf den Weg geben, dass sie sich, bevor die solche Überlegungen anstrengen, was selber zu machen, Zeit nehmen, sich Sachen anzugucken. Ich bin sehr viel rumgereist, habe mir sehr viele OP-Zentren angeguckt. Vielleicht nicht am Anfang, als ich mit den beiden Chirurgen, weil da gab es ja keine Vorbilder, da gab es kaum Vorbilder. Aber hinterher, als wir dann den Super geplant haben, habe ich mir schon einiges angeguckt. Da lernt man ja alles Mögliche kennen, von der Abrechnung. Und wenn man den Leuten Fragen stellt, bin ich eigentlich von den Kollegen eigentlich gut mit Informationen ausgestattet worden. Jetzt vielleicht nicht das komplette Nähkästchen ausgeplaudert, wie man jetzt abrechnet und wie man seine Abrechnung optimiert und so. Aber so über grundsätzliche Dinge, über IV-Verträge, über Sterilisationskosten, über Nutzungsgebühren. Jeder hat seine anderen. Und da muss man sich ein Bild draus nennen. Und da muss man einfach ein Gefühl zu entwickeln, ob man das alles stemmen kann oder will oder ob man das alleine im Kopf hat. Ob man ein Teamplayer ist und sagt, okay, ich finde vielleicht noch einen, mit dem ich sowas machen kann, dann könnten wir auf dem Markt, dann ist ja erstmal eine Idee, die man hat. Man muss, glaube ich, mindestens ein oder zwei Verbündete haben. Alleine kann man das, glaube ich, heute gar nicht mehr stemmen. Das ist unmöglich, mit dem man so eine Idee weiterentwickelt. Das ist bestimmt ein Vorlauf von ein, zwei Jahren. Und dann sich vielleicht mit Niederlassungsberatern zusammensetzen, der irgendwie weiß, vielleicht, was sich da tut, wo es Niederlassungswillige gibt. Die kennt man ja gar nicht. Der beste Zufall werden, die werden im eigenen Krankenhaus, wie vorhin beschrieben ist. Aber natürlich, aber Leute kommen von irgendwo her. Die sind irgendwo im Krankenhaus und irgendwie gehen die nach Solingen, Köln oder Düsseldorf, kommen irgendwo her. Und das weiß man nicht. Die Informationen zu kriegen. Da gibt es natürlich Niederlassungsberater, die sowas wissen. Bei der KV kann man manchmal anfragen. Und ob man da vielleicht so ein Nukleus zusammenkriegt an Leuten, mit denen man sowas vielleicht schon mal diskutieren könnte, wie die arbeiten wollen, ob man gemeinsam so ein OP-Zentrum betreibt, ob man sagt, okay, einer erstellt die Räumlichkeiten oder wir mieten das zusammen, wir machen eine Betreibergesellschaft. Wie könnt ihr euch das vorstellen? Wollt ihr den Aufwacher mitorganisieren? Wer macht das? Das sind solche Dinge. Wollen wir Fremdoperateure mit reinnehmen? Wollen wir selber das nur betreiben? Das sind alles so Fragen, die sich entwickeln. Da gibt es, glaube ich, kein Rezept. Es ist eine Frage der Veranlagung. Es ist eine Frage so der Chuzpe, die man hat. Der Bauchschmerzen, die man hat. Vielleicht auch der fachlichen Erfahrung, die man hat. Das ist das fachlich Erfahrene, glaube ich. Das sind ja alles Leute, die sind gestanden im Beruf, Männer oder Frauen. Das ist, glaube ich, nicht das Entscheidende. Sondern hat man Beispiele gesehen, wo man mit ähnlich Denkenden oder vielleicht sogar Gleichdenkenden irgendwie einen Konsens findet, so ein Ding zu stemmen. Das ist ja eine sehr persönliche Frage. Bei den Krankenhäusern ist es ja eine unpersönliche Entscheidung. Da entscheidet irgendeine Krankenhausverwaltung, oder ob wir das machen oder nicht. Die Leute müssen alle nicht ihr eigenes Geld in die Hand nehmen. Das ist alles fremdes Geld. Da wird man natürlich auch für zur Rechenschaft gezogen, wie man das ausgegeben hat. Aber davon hängt die persönliche Existenz nicht ab. Das ist niedergelassen, reicht natürlich was ganz anderes. Das kann natürlich auch in die Hose gehen, das ist ganz klar.
Ja, und der Mittelweg ist vielleicht, dass man sagt, darauf aufbauen, was du gesagt hast, wenn im Krankenhaus ein erfahrener Anästhesist ist, sagt, ich hätte da grundsätzlich Lust drauf, sowas aus Betreibersicht zu machen, auf seinen Geschäftsführer zuzugehen und sagen, hier, wollen wir sowas hier machen? Ja. Ich möchte das gerne begleiten.
Das ist auch ein sehr guter Weg, dass manchmal Krankenhäuser so ein Ding planen und bauen, aber gar nicht wissen, wie sie es betreiben, wie sie es täglich betreiben. Und sich dann oft die Erfahrungen von Niedergelassenen, die schon so ein OP-Zentrum haben, zunutze machen für die Realisierung und dann eventuell zusammen eine Betreibergesellschaft machen oder sagen, okay, könnt ihr euch vorstellen, dass ihr hier die Narkosen übernimmt? Wir garantieren euch die Narkosen. Und dann sind natürlich gewisse vertragliche Situationen möglich, wo Niedergelassene sagen können, ich lasse mich nicht einfach so ins Blaue nieder, sondern in der Nähe eines Krankenhauses mit einem garantierten Abnehmerstamm, nämlich dem Krankenhaus, der hat schon mal gesagt, ich lasse zwei Säle aus. Das ist schon mal gesetzt. Wenn ich sowas schon mal als Grundlage habe, das ist natürlich in jeder Stadt anders. Das ist eine Typenfrage. Das ist eine Frage, der gerade vor der existenziellen Situation ist das möglich. Aber so frei standalone das so zu machen, gibt natürlich auch, wenn ein Krankenhaus seine Eingriffe nach draußen verlagern will, also ob das abrechenbar ist, wenn unter einer anderen Postleitzahl und Adresse das Krankenhaus Leistung erbringt. Das ist sehr unterschiedlich in den einzelnen KV'en gehandelt. Auch das könnte ja eine Grundlage sein, dass eine Klinik sagt, okay, wir mieten zwei Säle von euch und belegen die mit unseren Abteilungen und operieren bei euch. Das sind natürlich Bonbons, die man gerne mitnimmt als Planungsgrundlage und Planungssicherheit. Aber ich glaube, da sind die Wege sehr vielfältig. Sehr viel von den Kontakten, von der Darstellungsfähigkeit, von der auch Überzeugungskraft abhängig, wie man da auftritt und was man glaubt, machen zu können. Also wenn man mit Erfahrungen aus den Bereichen kommt, ist das dafür so ein Krankenhaus einfacher zu nehmen, als wenn jetzt sagen Krankenhausanästhesisten, die im gleichen Krankenhaus arbeiten, die könnten jetzt so ein Ding nicht übernehmen. Die könnten, aber es kann natürlich auch eine Krankenhausabteilung sowas machen, wenn sich das zutrauen. Wenn der Chef sagt, ich habe da keinen Bock zu oder kein Interesse oder ich finde da keine Leute, dann müssen die auf Fremde ausweichen. Und das ist immer noch ein häufiges Betätigungsfeld von Anästhesisten, dass einige Krankenhäuser gut damit gefahren sind, diesen ganzen Bereich von Leuten, die das immer schon und woanders gut organisiert gelernt haben, organisieren lassen.
Ich glaube, das gemeinsam voneinander lernen ist heute wichtiger denn je, um da zusammenzuwachsen, um eine gute Versorgung auch zu gewährleisten. Martin, richtig geil. Vielen Dank für diesen tiefen Einblick und für das spannende, tolle Gespräch.
Ausgekramt haben, ne?
Ja, wirklich, ja. Und damit sind wir auch am Ende angelangt, dieses Podcastes. Ja, wie ihr seht, Ambulantisierung ist kein Trend, ist Realität. Und ja, wer sie gestalten will, braucht Mut. Ja, das haben wir jetzt auch gehört. Wir müssen ein bisschen vorangehen als Pionier, braucht auch Struktur, einen klaren Kompass. Und das war unser Gespräch mit Martin Zibulka-Rinke, einem der erfahrensten und zugleich auch pragmatischsten Stimmen, wenn es um ambulante operative Versorgung geht. Von den Anfängen des ambulanten Operierens, der ambulanten Anästhesie bis zum Aufbau von erfolgreichen OP-Zentren hat der Martin eindrucksvoll gezeigt, worauf es wirklich ankommt, klare Prozesse gezeigt, Verantwortung im Team, der unermüdliche Wille, Durchhaltevermögen, sicherlich auch die ein oder andere schlaflose Nacht, Versorgung besser zu machen, ja, für Patienten, für Leistungserbringer, für die Zukunft. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, teile ihn gern mit Menschen, die sich genau dafür interessieren oder wo du denken könntest, das könnte passen, und schreib uns gern, welche Fragen und Herausforderungen oder Gäste dich für die kommenden Episoden interessieren würden. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von So geht ambulant.